von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute geht's in die Weite, in die Ferne, aber vor allem soll es in die Tiefe gehen. Claudia Klavin und Jonathan Buttmann haben 7 Farben Blau geschrieben, wie aus einer kleinen Auszeit auf dem Segelboot ein 7-jähriges Abenteuer wurde. Die beiden lebten vorher ein gutes, sicheres Leben in Berlin und spürten doch, dass da diese Leere war. Und diese Leere kennen wir wahrscheinlich alle und lernen, mit einer diffusen Unzufriedenheit zu leben. Und das wäre den beiden wahrscheinlich ähnlich gegangen, aber dann kam der Krebs und alles änderte sich. Jonathan, du hast Krebs gekriegt und das war wahrscheinlich der letzte Kick sozusagen, um euch einen alten Traum zu erfüllen.
Ja, absolut. Also ich muss dazu sagen, wir waren schon immer Traveler, sage ich mal. Wir sind immer gerne und viel gereist. Aber ich bin zum Beispiel so mit Mitte 20 habe ich mir mal den Rucksack aufgesetzt und bin irgendwie 8 Monate durch Asien gereist. Und irgendwie hat es mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und so haben wir beide dann auch eigentlich jede freie Minute, die wir irgendwie hatten, den Rucksack aufgesetzt und sind immer individuell, also nie als Pauschalreise durch die Welt gereist und haben immer dann die Aussteiger gesehen oder die Langzeitreisenden und haben uns gedacht, oh Mann, wir möchten doch mal gerne eine längere Auszeit machen und haben uns dann gesagt, so, das machen wir mit 30 und dann, da steigt man ja nun gerade so in sein Berufsleben ein und ich habe mir mit viel Eigenarbeit ein Tonstudio aufgebaut mit Freunden in Berlin und das war auch eine schöne Arbeit und so wurde dann aus der 30 die 35 und irgendwie rauschte das Leben so an uns vorbei und ja, dann kam halt diese Krebserkrankung und die glücklicherweise dann auch erfolgreich behandelt wurde. Aber das hat mir dann nochmal vor Augen geführt, hey Mann, vielleicht ist es nicht so eine gute Idee, die Träume aufs Rentenalter zu schieben. Vielleicht erfüllst du dir das doch lieber jetzt und guckst mal, ja, weil das Leben ist unberechenbar. Es kann dir halt passieren, dass du dann natürlich, da ist man natürlich viel abgesicherter mit einer Rente im Rücken, aber wer weiß, wie das Leben läuft.
Ja. Claudia, du warst Pädagogin und arbeitest jetzt nach euren 7 Jahren da auch nicht mehr in dem Bereich. Denkt ihr noch an sowas wie Rente und Altersvorsorge oder ist das weg? Sagt ihr so, nee, das ist Käse, da wollen wir uns gar nicht mehr mit beschäftigen. Also hat eure Reise eine solche Veränderung gemacht, dass ihr jenseits der konventionellen Sicherheitslage denkt?
Also es gab unterwegs schon mal Momente, wo wir uns entscheiden mussten und es ging um den Bootsverkauf, weil wir auch kein Geld mehr hatten. Und da kamen schon die alten Ängste hoch. Wie wird das sein, wenn wir zurückkommen? Werden wir dann an der Kasse sitzen müssen? Wie kommen wir wieder zurück? Wie gestaltet sich das? Aber das hat sich total gelegt. Da uns so viel Gutes widerfahren ist, auch nach unserer Rückkehr und kurz vor unserer Rückkehr schon. Wir konnten Artikel schreiben und es baute sich langsam was auf, auch im Segelbereich eben. Und ich denke nicht an die Rente und ich denke auch, wir werden arbeiten, vielleicht bis wir umfallen. Aber wir werden so arbeiten, dass es uns Spaß macht. Und das tun wir jetzt auch. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, dass man kann... Man kann ja keine Sicherheiten sich schaffen. Das haben wir auf See auch gelernt. Also Sicherheiten hast du nicht, wenn du 4 Tage unterwegs bist und dann kommt der Sturm. Dann musst du handeln, dann musst du aktiv sein und dann musst du reagieren. Und so hat sich das auch weitergeführt in unserem Leben jetzt. Es kann immer wieder was passieren. Wir können es nicht steuern und wir gucken jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Aber die Rente, die ist ganz weit weg.
Nee, mir geht das auch so. Und ich habe auch nie das Gefühl seit meinen ganzen Reisen, dass ich arbeite. Auch das jetzt ist natürlich irgendwie Arbeit, aber irgendwie auch nicht, weil es halt Spaß macht. Und ich versuche, da hinzukommen, soweit es eben geht. Aber ich weiß, uns hören da draußen so viele Menschen zu, die auch denken so, ja, ihr Ärsche, ihr habt es irgendwie geschafft und wir sitzen hier immer noch in unseren Jobs, die wir nicht mögen. Natürlich möchte auch niemand irgendeine Krankheit oder sonst irgendwelche Schicksalsschläge kriegen, um endlich dahin zu gehen, wo sie hinwollen. Was kann man den Leuten draußen raten, dass sie endlich ihre Träume erfüllen?
Ich glaube, das hat der Sönke Röver, mit dem wir ja jetzt sehr eng zusammenarbeiten.
Ja, den hatte ich ja auch schon im Podcast.
Super, ja, genau.
Ganz toller Typ.
Der hat uns ja auch irgendwann kontaktiert und wir machen ja jetzt auch sehr viel für blauwasser.de und arbeiten sehr eng zusammen. Und er hat mal in einem Vortrag gesagt, das Wichtigste, was man tun muss oder worüber man sich Gedanken machen muss, ist das Ob und
Genau,
nicht
und
das
nicht das
Wie.
Wie.
Und nicht das
Genau
Wie.
das. Seitdem er mir das im Podcast erzählt, erzähle ich
Genau.
das auch immer überall. Macht euch das
Und
Ob klar.
das hat es total auf den Punkt gebracht, weil so ist es uns auch gegangen. Ich meine, wir hatten nicht viel Geld, wir hatten nicht viel Segelerfahrung. Wir haben ein 40 Jahre altes Stahlboot gekauft. Da musste noch viel gemacht werden. Aber sobald wir diese Entscheidung getroffen hatten, haben sich wahnsinnig viele Türen aufgetan. Auf einmal haben die Leute gesehen, hey, die machen das jetzt wirklich. Und dann kamen Leute auf uns zu. Also uns sind die verrücktesten Sachen passiert. Am Nord-Ostsee-Kanal, wir mussten den Mast legen. Kamen einfach so ein paar Schleusenarbeiter. Hey, braucht ihr Holz dafür? Haben wir Holz von denen bekommen? Haben sie uns sogar noch zugesägt. In Bremen
Ja,
mussten wir ein
super.
Solarpanel schweißen. Sind zu einem Geländemacher gegangen. Ja, habt ihr denn ein gutes Schweißgerät? Ach nö, das ist ja nichts. Hier habt ihr unsers. Und so ist es auf der Reise immer weitergegangen. Und so ist es eigentlich dann auch jetzt die Reise geendet. Also letztendlich ist Sönke auch irgendwann einfach auf uns zugekommen und daraus hat sich auch eine wunderbare Zusammenarbeit ergeben. Und also ich würde sagen, man muss die Entscheidung einfach mal treffen. Es kann ja auch eine Fehlentscheidung sein, aber das weiß man ja nicht vorher. Und es gibt halt sehr viele Leute, die halt zu lange hin und her überlegen, meiner Meinung nach. Und da kennen wir auch viele, die sich dann einfach verbasteln und nie fertig werden. Aber man muss sich einfach entscheiden, denke ich, und dann öffnen sich viele Wege, wie man das dann realisieren kann. Ja.
Ihr habt ein 35-Fuß-Stahlboot, hast du eben schon gesagt, gekauft. Habt insgesamt knappe 50.000 reingesteckt mit Kauf und Reparaturen und Neuanschaffungen und so.
40.
Ah, okay. Nee, ich hatte dann kam ja irgendwie nachher nochmal 5.000 dazu, irgendwie an Segeln und so. Aber gut, nochmal 40. Habt ihr mit diesem Boot, also mit einem Stahlboot, die richtige Entscheidung getroffen oder sagt ihr, es gibt da überhaupt keine richtige Entscheidung? Entweder du hast dieses Boot und kommst mit dem klar oder hast ein anderes und kommst mit einem anderen Boot klar. Weil das ist ja immer das, wo die Leute die meiste Angst vor haben. Kaufe ich mir das richtige Ding?
Ja, also wir haben eigentlich gar nicht lang gefackelt. Wir wussten, wir wollen auf eine Segelreise gehen und haben uns im Internet ein paar Boote angeguckt und dann haben wir uns tatsächlich ein Boot angeguckt und das war dieses Stahlboot in Holland. Und dann haben wir gesagt, das nehmen wir. So, das war für uns einfach in dem Moment genau das Richtige. Und ich würde auch sagen, das war für diese Reise jetzt, für diese Erfahrungen, die wir machen konnten auf dieser Reise mit diesem Boot, auch genau das Richtige. Gemäßigter Langkehl, Stahl, verzeiht Fehler. Aber ich würde das jetzt nicht mehr machen, denn es macht viel Arbeit. Es ist viel Rostklopferei. Und ja, aber also ich kann niemandem raten, ein Boot zu kaufen, welches das Richtige ist. Das ist total schwierig. Aber ich kann nur sagen, dass es für uns in dem Moment wirklich genau das Richtige war. Und wir haben uns gleich drin, verliebt in dieses Boot und dann haben wir das gekauft und dann war das unser Boot. Und gesegelt zusammen haben wir es sowieso erst ziemlich spät. Also es war ziemlich viel Learning by Doing dabei.
Ihr seid dann also über England und die Kanaren erstmal nach Marokko und habt eigentlich nicht die klassische Barfußroute gemacht, also Kanaren dann rüber in die Karibik und dann Panamakanal und so. War das vorher schon eine klare Entscheidung, weil ihr wusstet, ihr habt Zeit? Oder wie habt ihr eure Route festgelegt?
Nee, das war noch nicht so klar. Also wir hatten am Anfang schon im Hinterkopf eine Weltumsegelung zu machen, sind mit dem Gedanken auch gestartet, aber haben uns dann während der Reise relativ schnell davon verabschiedet, weil wir einfach, das kommt natürlich vielleicht noch aus unserem Background als Traveler sozusagen, dass uns war immer wichtig, die Länder, die wir besuchen, auch kennenzulernen und uns da auch Zeit zu lassen. Wir haben einfach auf den Reisen gemerkt, wenn man länger an einem Ort bleibt, dann kommt man ganz anders in Kontakt mit den Leuten. Und wir haben halt irgendwann auf den Kanaren gemerkt, mal davon, nee, den Kapverden war es schon, dass wir erstmal viel zu spät dran waren, um noch in die Karibik zu segeln. Also, und dann haben wir auch gemerkt, wir wollen den Saisons nicht mehr hinterherhetzen und wir lassen uns jetzt Zeit, wir wollen die Ziele, die wir besuchen, intensiv auch kennenlernen. Und wenn es dann nicht für eine Weltumsegelung reicht, dann ist das halt so. Der Weg ist letztendlich irgendwie das Ziel
Ist ja
und
halt, also es ist ja alles
genau.
immer so abgedroschen und platt, ne? Aber es stimmt ja, diese ganzen platten
Ja.
Begriffe stimmen halt. Na klar ist der
Ja.
Weg das Ziel,
Ja,
aber es ist
genau.
schwer, das zu begreifen und sich darauf einzulassen, ne?
Ja, absolut. Das hat natürlich weitreichende Folgen auch für uns gehabt. Wir kamen in Panama dann an und dann war unsere Reisekasse leer. Ja, wir hatten überlegt, wir machen mal vielleicht so eine zweijährige Auszeit am Anfang noch. Ich war immer noch so mit einem Fuß in meinem Tonstudio drin damals. Und dann kamen wir in Panama an. Die 2 Jahre waren um. Wir waren auf der Seite des Ozeans. Das Boot brauchte dringend Reparaturen. Wir waren pleite, wussten nicht mehr wohin. Und ja, gut, da ist dann auch der Ausstieg draus geworden. Da sind wir nochmal nach Deutschland gefahren, haben wirklich alles, was wir noch hatten und was nicht niet- und nagelfest war, verkauft, weil wir halt unbedingt noch weiter in den Pazifik wollten. Und dann ist auch wieder, was ich vorhin gesagt hatte, mit dem Ob und dem Wie. Als wir diese Entscheidung wieder getroffen haben, sind auch die ersten Jobs auf uns zugekommen. Wir haben die Möglichkeit gefunden, sind ein Jahr in Panama geblieben, konnten uns da was dazu
Ah,
verdienen. Und so
super.
konnten wir dann auch relativ entspannt dann weiter in den Pazifik fahren. Und so sind aus den geplanten 2 Jahren dann auch ja am Ende 7 Jahre geworden. Ne?
Ja, das ist ein
Ja.
Wunder. Ehrlich, ich,
Ja.
und das ist ja wirklich, das ist genau das. Man folgt seinem Herzen. Und die Welt funktioniert. Und es ist, ich sag's nochmal, es ist wieder total abgedroschener, kitschiger Quatsch, aber es stimmt alles.
Ja, es gibt natürlich wie im normalen Leben auch, ne? Also viele Leute denken ja immer, wenn du so eine Blauwasserreise machst, das ist so dann so ein Dauerurlaub von 7 Jahren.
Ja,
Aber es
nee.
gibt natürlich wie im normalen Leben auch, gibt es halt Höhen und Tiefen. Und wir waren auch
Ja.
schon manchmal, wo wir dachten so, ah, nee, und wie geht's jetzt weiter? Und es gab auch Tiefpunkte auf der Reise, aber wenn man daran glaubt, dass sich auch was auftut, dann tat sich auch meistens was auf und es ging irgendwie weiter.
Genau, also ich kenne es auch von meinen großen Reisen. Es gibt totale Tiefpunkte und die sind sehr viel tiefer als hier in unserem gesicherten Alltag.
Absolut, ja.
Kannst du ein bisschen erzählen von euren Krisen? Claudia, du vielleicht, was habt ihr Schlimmes durchmachen müssen und vor allem daraus erwächst dann ja immer Großes?
Klar, natürlich, wenn das Geld alle war, dann haben wir uns überlegt, was können wir denn jetzt machen? Und an manchen Orten der Welt gibt es genug Fachkräfte, die die Sachen machen können. Und dann musst du wieder an einen anderen Ort gehen und gucken, wie du dich da einbasteln kannst und was du da tun kannst. Und also wenn, dann waren die Krisen, sage ich mal, eher finanzieller Art. Oder wir steckten eben zweimal im Sturm und da kannst du nichts ändern. Das ist eine Krise. Das ist nicht änderbar. Und ich saß mit meinem kleinen Schutzengel unten und habe gesagt, oh, mach, dass das aufhört. Oh, das soll bloß aufhören, ganz schnell. Aber du kannst es nicht ändern. Und so lernt man eben auch mit diesen Krisen umzugehen. Also, dass du musst dich dem Zustand stellen, du musst Respekt haben vor der Natur.
Ja, das ist ja natürlich rückblickend, das ist ja auch so ein Phänomen übrigens beim Blauwassersegeln. Rückwirkend ist es so, also es ist ganz, also man hat noch den verrücktesten Turn hinter sich. Es war nur anstrengend, mehrere schlaflose Nächte hintereinander, aber sobald der Anker fällt, ist das irgendwie verpufft.
Ja,
Also
es ist
unser
unfassbar.
Gehirn scheint irgendwie da eine Schutzfunktion zu haben, so diese Sachen irgendwie dann schnell irgendwo in den Tiefen des Unterbewusstseins zu parken, und man freut sich dann, dass man angekommen ist. Und generell ist es auch so, es gab Krisen, es gab Höhepunkte, aber die Ausschläge sind viel extremer und viel schneller als
Genau.
im normalen Leben. Also es ist so, du bist auf einem Ozean, du hast Mistwetter, die Squalls fegen über dich rüber, das passiert immer um 4 Uhr morgens, so, wo du eigentlich oder irgendwas geht kaputt. Also es ist so Murphy's Law. Irgendwie, es passiert immer dann, wenn du es gerade überhaupt nicht gebrauchen kannst. So. Und du denkst und fluchst. Und ich kann mich erinnern, wir saßen in der Karibik, saß ich nachts draußen und der Sturm fegte, die Blitze schlagen um dich ein. Also fürchterlich. Und du denkst dir, ich möchte eigentlich nur aufs Sofa und Fußball gucken. Ja.
Ja.
Aber dann ein paar Stunden später hast du den perfekten Sternenhimmel, das Boot gleitet dahin, hinter dir leuchtet das Meer, vielleicht guckt noch ein Delfin am Morgen raus und es ist einfach alles perfekt und du bist unglaublich glücklich. Und diese Höhen und Tiefen, die hat man, glaube ich, nicht im Alltag. Und das hat uns beide, glaube ich, auch sehr geprägt. So gehen wir jetzt auch mit Krisen um. Wir sind da viel, viel gelassener geworden, weil wir wissen, man haftet da nicht so an. Man lässt es eher laufen und weiß, diese Tiefpunkte, die haben auch irgendwann ein Ende und dann hast du wieder eine schöne Zeit.
Ich bin so ein Mensch, der ja letztendlich dann alles im Nachhinein tatsächlich, ich habe nur das Positive mitgenommen so. Und für mich gab es auch wenig Negatives so. Und natürlich die Ausschläge, das, was Jonathan sagt, das ist natürlich komplett anders irgendwie, weil man konfrontiert ist mit so vielen neuen Sachen. Man hat ja sonst im Leben vielleicht ab 15, 16 gar nicht mehr so viel Neues zu erleben. So. Also ja. Das, was wirklich neu ist oder zum ersten Mal passiert oder sowas. Und das ging uns halt auch so.
Ja, also ich erinnere mich noch an eine Phase vielleicht, das war tatsächlich am Ende. Da waren wir dann wirklich, da war das Geld einfach alle. Und wie Claudia schon sagte, wir waren in Fidschi, da gab es viele Fachkräfte. Und wir wollten, haben auch immer uns das Ziel gesetzt, wenn wir irgendwo arbeiten, dann wollen wir nicht den Einheimischen, die es dringender brauchen, als wir die Arbeit klauen. Und ja, da war dann schon mal so 2 Monate, wo wir dachten, oh Mann, was machen wir denn jetzt eigentlich? Aber dann haben wir uns einfach darauf rückbesonnen. So wir waren jetzt schon, das waren dann so 6 Jahre unterwegs und wir sind hier eigentlich in der traumhaften Natur auf einer Südseeinsel. Das ist doch jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. So, und irgendwie hat sich unsere Stimmung, wurde dann wieder positiver, unsere Ausstrahlung wieder, war wieder positiver und irgendwie, das ist wie verhext. Irgendwie dann ergaben sich wieder Möglichkeiten und wir haben die Reise zu einem guten Ende führen können.
Ja. Wie war die Reise für euch als Pärchen? Also ihr habt ja kurz vor eurem Ablegen nochmal geheiratet.
Ja.
Und seid dann los. Und wenn man dann 7 Jahre 24/7 aufeinander hockt, auf sehr beschränktem Raum, wobei der eigentlich auf dem Boot gar nicht beschränkt ist. Es ist ja eigentlich ein unendlich großer Raum, aber dennoch.
Ja, absolut, ja.
Genau. Wie war es für euch als Pärchen? Also, ja, erzähl mal.
Naja, es ist irgendwie, wir waren davor natürlich 2 Individuen, die ihren Freundeskreis hatten, so in Berlin. Und jeder hat sein Leben geführt und seine Hobbys gehabt. Und klar, auf einmal ist man da auf engstem Raum. Und unsere Freunde haben uns auch beiseite genommen und haben gesagt, ey, wollt ihr das wirklich machen, ihr 2 Individualisten da? Wie wollt ihr denn da überleben auf dem Boot? Es gibt nur eine Tür, die Klotür. Da kann man sich auch nicht ewig hinter verschanzen und so. Ja, aber das sind ja 2 Sachen. Das eine ist ja auch, dass du als Team zusammenarbeiten musst. Eben die Segel bedienen, Manöver fahren und so weiter. Und das andere ist die Beziehung. Aber das hat uns eher gut getan. Also wir sind da noch mal mehr zusammengewachsen. Das Vertrauen muss ja auch da sein, gerade wenn du zusammen segelst, dass du dich hinlegen kannst und der andere macht die Wache und bedient alles. Und von daher kann ich sagen, dass wir daran richtig gut gewachsen sind. Und es sind eben auch ziemlich viele Paare unterwegs, muss man sagen, auch auf Langfahrt. Und eigentlich klappt das bei den allen ganz gut.
Ja, ich glaube ja sogar, dass das bei denen besser auf See klappt, als dann nachher an Land.
Ja, das kann ich jetzt nicht, das weiß ich nicht genau. Aber wir kamen ja jetzt auch zurück in der Pandemie. Und da war es ja eh beschränkt mit Freunden treffen und so weiter. Und so konnten wir aber auch unsere dazu gewonnene Zweisamkeit auch nutzen, um diese ganzen Fotos auszuwerten, um alles, was wir hatten, und nochmal durchzusichten und
das uns Buch
die
zu
Reise
schreiben.
Sachen ja, genau. zu lassen, das Buch zu schreiben. Und von daher sind wir das seitdem auch gewöhnt, dass wir uns nicht die Köpfe auf kleinem Raum einschlagen. So. Ja. Also das funktioniert wirklich gut und das Vertrauen ist das Wichtigste, glaube ich. Ja, das wächst immer mehr dann auch.
Jonathan, du hast ja schon angesprochen, das Buch zu schreiben. Wie habt ihr das denn gemacht? Also es wird ja immer aus verschiedenen, also ihr springt immer hin und her, mal erzählt Claudia, mal Jonathan. Es gibt dann auch Logbuch- und Tagebucheinträge. Aber wie habt ihr euch abgestimmt? Habt ihr zusammen in einem Raum gesessen oder habt ihr euch nachher dann das zusammengefügt oder wie habt ihr es gemacht?
Also die Arbeitsweise ist eigentlich aus dem Blog entstanden, den wir vorher schon zusammengeführt haben. Da war meistens so, einer von uns hatte irgendwie eine zündende Idee, hat dann die niedergeschrieben und dann hat der andere sich nochmal dran gesetzt, hatte vielleicht noch eine Ergänzung dazu, hat das hier und da noch ergänzt und dann haben wir es gemeinsam nochmal durchgelesen und so ist dann halt irgendwie ein gemeinschaftlicher Text draus geworden. Also wir haben tatsächlich auch vorher nochmal so ein Schreibcoaching gemacht und dann, damit wir so ein bisschen da dann auch irgendwann auf den Punkt kommen, also um das Grundgerüst so vom Schreiben zu haben, aber das war eigentlich so unsere Herangehensweise.
Das Schwierigste ist wahrscheinlich, 7 Jahre auf 250 Seiten zu packen, ne?
Absolut.
Ja. Vielleicht gibt es ja noch mehr dazu irgendwann.
Aber da hat uns Delius Klasing und unsere Lektorin Johanna Schwarz auch sehr geholfen. Man neigt ja dazu, wenn man, ich glaube, du hast ja auch mehrere Bücher geschrieben, du kennst das ja wahrscheinlich gut. Man neigt, wenn man dann einmal so drin ist, dann macht man ja auch gerne mal eine Wiederholung. Oder also da dieser Blick von außen, der war nochmal eine sehr große Hilfe. Und ja, also wir hätten, denke ich mal, locker auch 2 oder 3 Bücher schreiben können, aber wir sind sehr, sehr glücklich mit dem Buch und finden, das ist eine richtig runde Sache geworden, die Reise eigentlich auch sehr gut widerspiegelt.
Ja, und wir saßen nicht nebeneinander, muss ich dazu sagen. Also wir haben uns die Kapitel schon aufgeteilt. Also das ist in dem Buch vielleicht nicht so klar, aber jeder von uns hat einige Kapitel geschrieben. Wir sind dann halt irgendwann in die Wir-Form übergegangen, vom Anfang, da beschreibt ja jeder seine Perspektive und dann geht es in die Wir-Form. Aber das haben wir nicht gemeinsam sozusagen geschrieben, sondern das haben wir uns aufgeteilt. Aber das wollten wir nicht nochmal kennzeichnen, wer jetzt welches geschrieben hat, weil es sowieso in der Wir-Form war.
Jetzt geht ihr mit dem Buch quasi hausieren auf Vorträge und verdient damit auch euer Geld oder wie macht ihr es?
Ja, wir waren den letzten Winter schon, das war übrigens auch eine sehr interessante Reise, einmal quer durch Deutschland unterwegs, haben da diverse Segelvereine besucht und wir haben so eine Multivisionsshow über die Reise. Also da waren auch schon Lesetexte drin, die waren noch aus unserem Blog mit Videos und Bildern.
Wow.
Und das hat sehr viel Spaß gemacht, waren auf der Boot in Düsseldorf. Und jetzt wollen wir gerne mit dem Buch nochmal eine Runde drehen und diesmal werden wahrscheinlich noch Bibliotheken dazukommen. Mhm. Und ja, die ersten Termine haben sich schon angebahnt und jetzt sitzen wir hier allerdings noch in Griechenland, aber nächsten Monat werden wir das dann vertiefen, die Planung von der Vortragsreise. Und wir sind da guter Dinge, dass wir auch dieses Jahr wieder unterwegs waren. Weil auch in Deutschland gibt es viele interessante Ecken zu entdecken. Das wussten wir gar nicht vorher, weil es uns immer in die Ferne gezogen hat. Mhm. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, eine sehr schöne Erfahrung.
Kenne ich auch. Ich kenne auch die ganze Welt, aber ich war zum Beispiel noch nie in meinem Leben in Griechenland.
Ja.
Dafür ist ja eigentlich auch absurd, ne? Und muss da eigentlich auch mal hin. Wollt ihr denn danach, jetzt nach Griechenland, wieder zurück nach Berlin oder habt ihr einen neuen Ort gefunden oder wie ist das mit euch?
Nee, wir sind auch nach der Reise schon wieder in Bremen gestrandet. Wir kommen nämlich aus Bremen.
Okay.
Und da gehen wir jetzt auch erstmal wieder zurück, das ist unsere Base sozusagen, da wohnen wir und
Auf dem vorletzten Vortrag von unserer letzten Vortragsreise hat sich auch ergeben, dass wir ein Boot angeboten bekommen haben und wir haben jetzt auch wieder ein Boot und genau.
Also angeboten zu kaufen.
Zu kaufen, ja.
Und das Geld hattet ihr auch.
Genau.
Ja, das war allerdings ein sehr, sehr netter Preis von jemandem, dem das sehr gefallen hat, was wir gemacht haben. Und das ist wieder ein Boot, wo wir auch viel wieder dran machen müssen. Und aber ein sehr schönes Boot. Und die nächste Reise ist schon wieder in unseren Köpfen.
Ach.
Allerdings nicht wieder so ein Ausstieg. Also wir wollen schon hier unbedingt weitermachen mit dem, was wir jetzt machen, weil uns das einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Aber es wird uns wahrscheinlich, wenn es die Umstände erlauben, über die Donau hier nach Griechenland bringen.
Wow, durchs Schwarze Meer und
ja.
Genau.
Ja, großartig. Ich bin vor 7 Jahren die Donau runtergesappt.
Ah, super, ja.
Und habe da auch ein Buch drüber geschrieben und ich sage euch, es erwartet euch eine Welt, die wir in unseren Breiten gar nicht erwarten. Ja,
ja.
Es ist unfassbar schön, faszinierend schön. Also ihr paddelt da oder ihr fahrt dann ja durch 10 verschiedene Länder, wenn ihr in Deutschland startet.
Ja.
Und viele Währungen, viele Schriften, viele Sprachen, viele Kulturen. Ganz toll. Allein das ist schon eine Reise, die für ein ganzes Leben hält.
Absolut, das kann ich mir vorstellen. Das war auch ein langjähriger Traum, einer dieser Träume, der in unseren Köpfen vor sich hin waberte. Und der hat sich jetzt so durch wieder eine günstige Fügung ergeben. Das Boot liegt im Bodensee, also einer der nächsten Möglichkeiten, ins Meer zu kommen, ist das Boot halt in die Donau zu bringen. Und ja, wir sind ganz guter Dinge, dass wir das vielleicht nächstes Jahr, ansonsten übernächstes Jahr auch schaffen werden, da runterzufahren.
Super. Ja. Ja. Ich habe euer Buch total gern gelesen, weil es mich an meine Reisen erinnert und irgendwie haben wir ja alle dann doch die gleichen Gedanken, weil wir alle ungefähr gleich gestrickt sind und fand das ganz toll und ich fand, also es gäbe so viel, was wir besprechen könnten, aber die Leute sollen das Buch ja auch kaufen und lesen, also wir dürfen nicht zu sehr spoilern. Aber auf eine Geschichte möchte ich kurz mit euch zu sprechen kommen. Ihr wart später dann in Thailand auf einer Insel Koh Samui
Richtig,
ja. Und habe da so eine Meditationsgeschichte gemacht. Und ich wollte euch fragen, ob das Vipassana war.
Ja, absolut war es Vipassana. Also es ist ein, war ein buddhistisches Kloster aus der Theravada-Richtung. Also Achtsamkeitsmeditation für die, die nicht wissen, was Vipassana ist. Und für uns war das ein kleines Aha-Erlebnis, weil das ganz, ganz viele Erfahrungen, die, die wir auf der Reise gemacht haben, für uns irgendwie nochmal gebündelt hat. Also dieses sich mehr auf den Augenblick konzentrieren, Achtsamkeit, also den Moment auch wirklich wahrnehmen. Und ja, das war eine ganz tolle Erfahrung. Nur das Interessante war, ich in so einem, für die, die es nicht kennen, in so einem Meditationskloster schweigt man ja. Über eine Woche oder mehr.
Ja, also ich kenne Vipassana nur als 10-Tage-Seminar sogar.
Ja, genau. Ja, bei uns war es nur eine Woche. Wir haben, uns hat es so gut gefallen, dass wir am Ende unserer Thailand-Reise noch mal eine Woche da verbracht haben. Super. Aber nach dieser Woche, wo man ja keinerlei Medien nutzen darf und sich ja auch noch nicht mal unterhalten darf, schalteten die Leute wieder ihre Telefone an und das war genau der Augenblick, wo sämtliche Flüge gecancelt wurden und die Pandemie im vollen Gange war.
Ach krass.
Ja, wir haben die quasi verpasst.
Genau, und ihr musstet dann 4 Monate in Thailand bleiben. Also, klingt jetzt nicht so schrecklich.
Nee,
gar nicht. Es war auch überhaupt nicht schrecklich. Also, das Leben fuhr herunter und die Leute wurden mit Rückholflügen abgeholt. Wir haben gedacht, wir bleiben hier. Unsere Flüge wurden auch gestrichen. Und es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Also erstmal zum Runterkommen, was wir ja schon ein bisschen gelernt hatten in dem Kloster. Da muss ich auch noch dazu sagen, das ist irgendwie, dass man da ja auch lernt, die Gedanken ziehen zu lassen. Einfach irgendwie gar nicht zu bewerten, zu beobachten. Und das ging mir auch auf langen Turns auf dem Meer. Ganz genauso, dass ich irgendwann gemerkt habe, die Gedanken ziehen, aber ich steuere die nicht mehr. Die kommen und gehen und was Jonathan eben schon gesagt hat, das ist eine ähnliche Erfahrung in diesem Kloster gewesen. Ja, und dann waren wir da in Thailand und da ging es dem Tourismus natürlich auch an den Kragen. Und dann gab es dann ein Hilfsprojekt zum Beispiel, wo wir vor den Supermärkten die Leute gefragt haben, ob sie eine Tüte Reis mehr mitbringen für Leute, die das gerade brauchen und so. Und haben auch ganz viele Leute kennengelernt und ja, es war eine wunderbare Zeit da in Thailand, die 4 Monate in Koh Samui. Ja, ja.
Mich erwischte Corona, als ich gerade auf Sri Lanka war. Ich wollte nämlich Sri Lanka umpaddeln.
Aha, und, spannend.
Ja, also das ist auch eine lange Geschichte, die habe ich auch schon in den Medien erzählt. Am Ende ging es halt nicht, auch wegen Corona. Und wir konnten nicht im Land bleiben, also wir mussten weg. Ja, die haben gesagt, ihr müsst zurück nach Deutschland, also wir hatten keine Wahl.
Nee, Thailand hat das ganz gut geregelt. Die haben dann halt auch irgendwie die Visabestimmungen geändert. Und wir waren in einem kleinen Gasthaus und der Gasthausbesitzer hat uns auch gleich angeboten, hey, ihr könnt hier bleiben, ihr kriegt einen super Monatspreis, ihr dürft die Küche benutzen. Also hatten wir da ein Haus mit einem kleinen Pool im Dschungel mit einer Küche. Und die Strände waren, Koh Samui ist ja eigentlich sehr touristisch, waren eher leer und also... Oh, wir konnten schon Artikel schreiben, also wir konnten auch ein bisschen, mussten jetzt auch nicht so sehr mit unserer Kasse kämpfen und das war damals einfach die perfekte Lösung, weil wir wären nach Deutschland zurückgekommen in der Pandemiezeit und wir haben ja alles aufgegeben, hätten dann irgendwie gucken müssen, wo wir bleiben und so war es halt, eine sehr gute Entscheidung, da zu bleiben. Mhm. Ja.
Wenn ihr jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, wenn ihr zurückblickt auf diese 7 Jahre, wie ihr vorher in Berlin wart und wie ihr jetzt seid, rein charakterlich, könnt ihr das irgendwie greifen, wie ihr euch verändert habt?
Es hat sich viel geändert. Ich war vorher ein sehr aktiver, hibbeliger Mensch und ich habe gemerkt, ich sehe die Dinge sehr viel entspannter. Ich war sehr empfänglich so für Gossip und solche Sachen und sowas. Das ist mir komplett abhanden gekommen. Das ist komplett weg. Ich sehe die Leute, ich reiß keine Schubladen mehr auf und pack die da rein und pack ein Etikett drauf oder so, wie es vielleicht manchmal früher so war. Also es ist einfach so eine Ruhe eingetreten. Sowas, das brauche ich nicht. Das ist unnütz, sowas zu machen. Es lohnt sich nicht. Und ja, also einfach viel mehr Gelassenheit und auf Leute zugehen. Also ich habe auch keine Ängste mehr, was man vielleicht vorher noch manchmal hatte oder so. Wir haben so einen großen Freundeskreis. Die Ältesten sind über 80 und die anderen sind, was weiß ich, 15 oder sowas. Das ist nicht mehr so geschachtelt und alles so, dass man da irgendwie Kategorien einführt oder sowas. Das ist alles, hat sich komplett verändert. Ja.
Ja, wie schön. Und du wirkst auf mich alles andere als hibbelig, um das kurz von außen zu sagen.
Ja, danke schön.
Ja, da kann ich, dem kann ich ja eigentlich nicht besonders viel hinzufügen. Also das wollte ich eigentlich auch sagen. Ich bin viel, viel gelassener geworden. Ich bin auch jemand, der, das mag sich vielleicht merkwürdig anhören, wo wir ja diesen Schritt getan haben, der eher doch öfter an die Zukunft gedacht hat und sich da Gedanken gemacht hat. Und das ist für mich zum Beispiel überhaupt kein Thema mehr. Also ich lebe viel mehr im Augenblick und bin da auch sehr gelassen und habe irgendwie ein Urvertrauen entwickelt, dass sich schon irgendwie das Leben schon irgendwie fügen wird. Und bisher fahre ich damit auch ganz gut. Ja.
Ja, total schön. Mich freut das immer, wenn Leute es schaffen, quasi diesen Schritt in die Gelassenheit und so ein bisschen weg aus unserem Wahnsinn. Und an euch da draußen, holt euch 7 Farben Blau. Es ist ein total gutes Buch und es ist so animierend und inspirierend, dass wir alle vielleicht doch mal mehr das machen, was wir machen wollen. Euch beiden vielen, vielen Dank für dieses super Gespräch. Wir lernen uns auf der Boot in Düsseldorf kennen.
Ganz bestimmt.
Auf der Bühne. Ja. Und ich freue mich total drauf.
Ja, freue mich. Ja, ich mich auch, Tim. Super. Danke für das Gespräch.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.